Ja, wir starten heute, wie du gesagt hast, Martin, mit dieser Predigtserie. Und ich ermutige euch alle, dass ihr möglichst an all diesen Sonntagen hier sein könnt. Denn wir sind schlichtweg nicht in der Lage, an einem Sonntag alles zu sagen. Wir können das auch nicht an 5 Sonntagen. Aber die ergänzen sich gegenseitig. Und vielleicht denkt ihr heute, ja, dazu könnte man noch etwas mehr sagen oder da habe ich noch Fragen. Kommt auf uns zu, sagt uns das und das können wir dann an den kommenden Sonntagen aufnehmen. Wow, schön, dass ihr alle hier seid und ich freue mich ganz besonders, dass du, Margrit, meine Frau, mein Schatz, hier ist. Wir haben gesagt, sie begleitet mich normalerweise nicht zu den Predigten, die ich auswärts habe, weil sie bei uns in Rheineck, in der Freien Evangelischen Gemeinde, stark verwurzelt ist und dort mithilft im Begrüßungs-Welcome-Team und bei den Minikids und in Gesprächen. Aber in dieser Serie haben wir gesagt, wir gehören zusammen und wir verantworten auch gemeinsam, was wir euch weitergeben. Vieles kommt aus unserer persönlichen Erfahrung. Und wenn ich schon im Präludium bin für diese Serie, noch 2, 3 andere Dinge. Das eine, uns ist ganz wichtig, dass sich nicht nur Eltern angesprochen fühlen, sage ich mal, mit kinderreichen Familien. Ich bin mir bewusst, es gibt viele Ehepaare, die sehnen sich nach Kindern. Es gibt alleinstehende Menschen, die würden sich vielleicht auch nach Kindern sehnen. Es gibt Geschiedene, Alleinerziehende. Und das sind riesige Herausforderungen. Und uns ist wichtig, dass ihr euch alle angesprochen fühlt in dieser Serie. Natürlich schwerpunktmäßig vor allem die Familien, aber es betrifft uns alle. Und ihr werdet das auch merken an den kommenden Sonntagen, dass wir euch auch immer wieder mit einbeziehen. Und ja, Margit wird jetzt dann gleich unsere Familie vorstellen. Uns ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir nicht eine Vorzeigefamilie sein wollen. Als ich frisch vom Studium kam, von der STH, Ueli, schön, dass ich dich sehe, wir haben ja miteinander an der STH studiert, gell? Den gleichen Jahrgang. Und als ich von der STH kam und so meine ersten Jahre als Pastor aktiv war, habe ich vor allem uns dargestellt als eine Familie, die gut ist, die alles im Griff hat, die vorbildlich ist und wo man sagen kann, schaut auf uns, wie wir es machen und dann wisst ihr wie. Und das hing auch mit meinem Perfektionismus zusammen. Leute, die zum Perfektionismus neigen, die zeigen gerne vor allem die Sonnenseite ihres Lebens und sprechen darüber und es ist ihnen viel peinlicher, zu Schwächen und Fehlern zu stehen, weil das ja gerade nicht in ihr Gedankenkonzept passt. Und ich bin froh über die Jahre, dass Gott mir da geholfen hat in dieser Begabung des Perfektionismus, dass der Anteil, der über das hinausging, was Gott ursprünglich wollte, dass der sich immer mehr reduziert und ich mich auf den Teil meiner Gabe reduziere, der wirklich voll im Willen Gottes ist. Und ich habe eine wunderbare Frau, die ist sehr spontan und sprudelig und impulsiv und kann kurzfristig auch Pläne ändern und das behält mich immer sehr beweglich und jung. Und ich darf dich jetzt gleich nach vorne bitten, dass du etwas sagst zu unserer Familie.
Ja, guten Morgen miteinander, auch von meiner Seite. Das ist besonders die Einleitung. Der Claudius hat mich gewählt und ich habe 100% Ja gesagt, auch vor Gott. Und ich glaube, das hebt uns auch zusammen. Weil da, Hochdeutsch, Entschuldigung, stimmt das? Genau, das hält uns zusammen. Eine Basis, die immer wieder mit Jesus in der Mitte eine starke Ehe zeigt. Und das ist ein Geschenk. Ich glaube, das ist das Beste, der Kern einer Familie. Und ich darf die Familie vorstellen, es ist ein Mega-Geschenk, unsere Familie. Es sprüht von ganz verschiedenen Kindern, 6 eigene, 12 Großkinder, eins ist da noch nicht drauf. Und ja, wir haben auch 9 Pflegekinder begleitet. Das berührt mich sehr. Sorry. Das Bild ist entstanden in den Familienferien. Alle 3 Jahre machen wir Familienferien ganz bewusst. Und bis jetzt durften wir die Familien einladen dazu. Wir sehen, dass es sehr stark um Beziehungen zu Enkeln und Kindern und Schwiegerkindern zu prägen. Und das ist unsere jetzige Aufgabe, unsere Leidenschaft. Darum sind wir oft ausgebucht, auch mit Enkeln. Und ja, ich sehe da drin unsere Bestimmung. Nebst dem, dass Claudius wirklich da und dort den Dienst wahrnimmt. Und ja, wegen den Pflegekindern, vielleicht könnt ihr das dann mit der Zeit noch mitverfolgen, wenn wir noch Beispiele erwähnen. Man bleibt am Boden. Man kann nicht abheben. Es sind so viele schwierige Situationen, die man zu handeln hat. Und ich glaube, das bewegt mich auch so. Aber mit Gottes Hilfe haben wir es geschafft. Und wir haben jetzt noch 3 bewilligte Pflegeplätze, was ich aber denke, dass jetzt dann ausläuft, so für SOS-Situationen. Aber das hat uns geprägt. Und ja, preis dem Herrn, sage ich. 2 durften sich dieser Pflegekinder sogar taufen lassen. Aber wir haben auch ganz viele andere schwierige Situationen. Und das, ja, gibt uns Erfahrung. Und genau, wir freuen uns sehr. Ich denke, dass ich jetzt genug gesagt habe. Da möchtest du noch etwas? Ja, genau. Also ich sage danke, Jesus, und dass wir von dem, was wir erlebt haben, hier weitergeben dürfen. Es ist seine Gnade und wir möchten vor allem ermutigen, im Leben zu sein, Freude an Kindern zu haben, ja, ob es eigene sind oder andere.
Danke vielmals. Ihr seht eine wunderbare Frau. Du könntest ja den ganzen Gottesdienst übernehmen. Aber wir machen das zusammen. Und uns ist ganz, ganz wichtig, dass wir euch auch Dinge ungeschützt sagen können. Und vielleicht sagen wir auch Dinge, die bei euch so nicht in euer Schema passen. Prüft einfach alles anhand der Bibel, dann kommt es gut. Und ihr müsst nicht uns kopieren. Jedes von uns geht einen eigenen Weg. Jedes ist anders aufgewachsen, ist in einer anderen Situation. Aber vielleicht können wir euch da und dort Hilfen geben, so einen Schlüssel in die Hand drücken, der in ein Schloss passt, das euch schon lange beschäftigt und ihr merkt, wow, da geht eine Türe auf, auch wenn es am Anfang nur ein Spalt ist. Wisst ihr, die Authentizität untereinander ist ganz, ganz wichtig. Wir hatten in der letzten Woche eine Situation, wo wir eine Person auf ein Verhalten hingewiesen haben, das schwierig war. Und wir wussten ganz genau, wir müssen etwas sagen. Wir haben zu dieser Person eine gute Beziehung und dachten, das mag es leiden. Und diese Person hat aber ganz scharf reagiert. Wir sind erschrocken. Und wir dachten, boah, ist noch schwierig, dass wir nicht so liebevoll miteinander umgehen, dass wir einander auch nicht mal etwas sagen können, wo wir einander damit entscheidende Hilfen sein können. Wir, Margit und ich, haben sehr, sehr viel von Menschen gelernt, die uns ein Vorbild waren. Und genau darum geht es in dieser Serie, dass wir lernwillig sind, bereit sind, uns ins Leben reden zu lassen. Denn wir haben ein riesiges Problem, gerade was Familie anbetrifft. In den letzten 70 Jahren hat sich die Familie als Teil unserer Gesellschaft ganz stark verändert. Das ist etwa die Dauer, die ich am Leben bin. Ich bin 68. In dieser Zeit ist etwas geschehen, das für Familien eine riesige Herausforderung ist. Bis vor etwa 70 Jahren war die Familie eine Lebensgemeinschaft. Und man hat in der Regel auch mit anderen Familienteilen zusammengewohnt. Verschiedene Generationen im gleichen Haus. Oder man hat zumindest die Beziehungen sehr verbindlich und eng gepflegt. Man war als Familie Teil einer übergeordneten, erweiterten Familie. Es war eine Wir-Gemeinschaft. Und in den letzten Jahrzehnten, mit der Zunahme des Individualismus, wo jeder an sich denkt und nicht nur ich an mich, in dieser Zeit ist auch die Familie immer mehr verindividualisiert. Das heißt, sie ist von einer Lebensgemeinschaft, von einer Wir-Gemeinschaft immer mehr zu einer Erziehungsgemeinschaft, zu einer Ich-Gemeinschaft geworden. Und die Familie hat sich als ganz kleine Zelle wie verselbstständigt. Und manchmal tun mir Familien wirklich leid. Wir sehen Eltern, die haben Kleinkinder und das ist eine riesige Herausforderung, die bestimmen den größten Teil des Ehe- und Familienlebens. Und da sind die Eltern 100% darauf angewiesen, dass sie sich einig sind in den Entscheidungen, die sie treffen, dass sie sich Zeit nehmen für die Kinder und sich in ihre Kinder investieren und dass sie bereit sind, Hilfe von außen anzunehmen. Und diese Schwelle, Hilfe anzunehmen, die ist manchmal so riesig, dass die Familien lieber selber, ich sag mal, wursteln, Entschuldigung, ist kein schöner Begriff für ein Familienleben, aber man versucht, über die Runde zu kommen und versteht ihr, man hat den Eindruck, das ist jetzt unsere Aufgabe als Vater und Mutter. Und dann kommt ihr in die Gemeinde mit euren Kindern und die sind vielleicht etwas auflätig, ihr wisst, was ich meine, und alle schauen hin, wie die es machen, oder? Und man fühlt sich so im Schaufenster, vielleicht einmal kurz vor der Gemeinde noch gesagt, Kinder, jetzt seid ihr aber anständig, wir sind in der Gemeinde und was denken die anderen? Versteht ihr? Hat meine Mutter auch manchmal gesagt, ich bin in einem Pfarrhaus aufgewachsen. Und wenn wir aus dem Pfarrhaus in die Kirche hinübergehen, so Kind, jetzt aber anständig, gell, wenn wir über den Kirchplatz gehen, ich will nicht, dass der streitet. So die letzten Anweisungen für die Öffentlichkeit, versteht ihr? Und dann beginnt das Doppelleben, das ist ja furchtbar. Die Kinder werden schon von Anfang an so geprägt, nach innen sieht es ganz anders aus als nach außen. Und das, die Familie als Erziehungsgemeinschaft in einer kleinen Zelle, so auf einem Campingplatz, in einem Zelt und man redet kaum miteinander, mit den anderen, das gibt extremen Druck. Das gibt einen Wahnsinnsdruck. Und gerade darum habe ich eine Achtung für Eltern, die es wagen, Kinder zu haben und sich auch diesem Druck auszusetzen. Und dann kommt noch dazu, und das wird Thema der nächsten Sonntage auch sein, dass man heute ja Kinder fast nicht mehr erziehen darf. Versteht ihr? Die Kinder, die sind ja fast unbefleckt auf die Welt gekommen. Das ist so das heutige Verständnis. Tabula rasa. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir sie nicht verderben, darum möglichst wenig Einfluss nehmen und schauen, dass diese Kleinlinge sich möglichst gut entfalten können, so wie das ursprünglich gedacht war. Und dann getrauen sich Eltern kaum zu erziehen und vor allem auch in der Öffentlichkeit nicht. Und das fördert ja dann auch dieses Doppelleben. Wie weit können wir gehen? Darf ich mein eigenes Kind noch berühren, wenn mir etwas nicht gefällt, was es macht? Wie konsequent kann ich da sein? Ja, das sind die Herausforderungen und das gibt einen riesigen Druck auf die Familie. Wenn ich hier mit grün mal so die Familie hinzeichne. Und eine Familie, die ist ja nicht einfach rund und alles läuft wunderschön, sondern da gibt es auch Herausforderungen verschiedenster Art. Ich meine, ein Kind kann auch starke Grenzen haben, was die Eltern vermehrt herausfordert. Man muss schauen, dass man kein Lieblingskind hat. Das wird dann im letzten Familiengottesdienst das Thema sein. Und da gibt es Druck und Herausforderungen. Und jetzt kommt unsere Gesellschaft dazu und die drückt und drückt und erwartet und die einen so und die anderen so. Und dieser Druck bewirkt, dass dafür an anderen Stellen dann plötzlich oder die Ausbuchtungen vermehrt werden und das nicht genügen können. Und wisst ihr, was dann die Gefahr ist? Man beginnt zu delegieren. Die Eltern fühlen sich überfordert und sie beginnen zu delegieren. Entschuldigung. Hier. Und ich will euch das ganz offen sagen, ihr könnt darüber denken, wie ihr wollt, das ist eure Verantwortung, aber wir beobachten hier eine riesige Herausforderung für die nächsten Generationen. Dass die Eltern so im Druck sind, im Familienleben, dass sie nicht mehr zurechtkommen mit der Erziehung. Und wenn es ihnen nicht gelingt, die Kinder wirklich auch in guten Bahnen zu führen, dass die Kinder die Eltern respektieren. Ich habe immer wieder unserem Kind gesagt, Margret ist in unserer Familie die Königin. Von klein auf. Sie ist die Königin und was sie sagt, das gilt. Wir müssen das im ganzen Leben üben. Wir üben das auch bei Gott. Wir unterordnen uns Gott. Er ist der König und er hat in der Schöpfung, hat er auch eine Ordnung geschaffen. Und wer von euch herrschen will, der soll zuerst auch dienen können und sich unterordnen können. Und wo können die Kinder das üben? Zunächst als Kleinkinder zu Hause. Und dann fühlt man sich überfordert, weil man vielleicht in den ersten Jahren auch einiges verpasst hat, das kommt noch dazu. Was macht man? Man delegiert die Erziehung auswärts. Ich habe hier ein paar Statistiken, nur dass ihr so eine Ahnung habt, in der Schweiz, im Bundesamt für Statistik habe ich nachgeschaut, 64%, also 2/3 der Kinder bis 12 Jahre, haben eine familienergänzende Betreuung. 2/3 der Kinder. Interessant ist, in der Romandie sind es mehr und im Tessin sind es weniger. Jetzt macht euch selber Gedanken, woher das kommen könnte. Ich glaube, dass in den südlichen Ländern das Wir-Gefühl immer noch stärker da ist. Und die gegenseitige Unterstützung, die Eltern haben Hilfe von außen, nicht nur von den Großeltern, sondern auch von Leuten in ihrem Umfeld, die sagen, hey, ich übernehme mal die Kinder oder ich übernehme die Wäsche oder gönnt euch einen freien Abend, wir haben jemanden, der bei euch den Kindern schauen kann. Ist eigentlich enorm. Und wisst ihr, was mich am meisten bewegt? 14% der Kinder verbringen 30 oder mehr Stunden in Betreuungsstrukturen oder bei betreuenden Personen. Da sind auch Großeltern zum Beispiel dabei oder Nachbarn. Aber der allergrößte Teil in Institutionen. Und mir tut das weh. Wisst ihr, dann traut man das Kind irgendjemandem an, einer Person, die hat wohl eine Ausbildung gemacht, da haben wir keine Ahnung, was die für pädagogische Vorstellungen hat und mit diesen Kindern umgeht, was in der Zeit passiert, wo ich keinen Einfluss nehmen kann. Und ich weiß, wenn der Druck so groß ist, aus verschiedenen Gründen, freut man sich, bis die Kinder schulpflichtig werden. Endlich können sie in den Kindergarten. Und bei uns, ich sage das euch ganz offen, war es umgekehrt. Der Kindergarten war noch nicht obligatorisch. Und wir waren glücklich für jedes Jahr, dass das Kind noch zu Hause sein kann. Bedingung natürlich, dass die Mutter und der Vater entweder eines von beiden zu Hause ist. Und wir haben uns entschieden, dass Margrit nicht berufstätig ist, solange unsere Kinder noch in Ausbildung sind. Und das finanziell eine große Herausforderung, heute noch größer als vor ein paar Jahrzehnten. Aber wir haben uns entschieden und gesagt, wir verzichten lieber auf ein neues Auto, wir verzichten auf allen Luxus in der Wohnung, wir können leben von gebrauchten Kleidern, wir müssen nicht alles neu haben, wir können leben von einfachen Ferien, aber da wollen wir investieren. Denn das sind Werte, die haben Einfluss auf die Zukunft und auf nächste Generationen. Und ich glaube, da sind wir auch ganz nah am Willen Gottes. Ich habe nichts dagegen, wenn Frauen berufstätig sind, versteht mich richtig. Ich glaube, heute würden wir das so machen, dass wir so eine Art Jobsharing machen, jedes von uns teilzeitlich. Und dass auch ich dann tageweise zu Hause bin und mich mit den Kindern abgeben kann. Aber ihr werdet sehen, auch in den kommenden Sonntagen, wir Eltern prägen unsere Kinder extrem stark, ob wir das wollen oder nicht. Wir prägen sie, genauso wie wir leben, prägen wir sie. Und wenn die Kinder erleben, dass man froh ist, wenn sie endlich in die Tagesstätte gehen und man sie abgeben kann, und ja, ich komme dann am Abend wieder, das prägt die Kinder auch. Versteht ihr, was macht das mit ihnen, wenn sie selber mal eine Familie gründen wollen und so geprägt sind? Ja, diese kleinen Knöpfe, dazu will ich eigentlich im Moment gar nicht viel mehr sagen. Aber die Gefahr dabei ist, man gibt einen großen Teil der erzieherischen Verantwortung in die Hände von anderen Menschen, die man nicht mal richtig kennt. Wir hatten sehr wertvolle Menschen mit unseren 6 Kindern, als sie noch klein waren, die uns unterstützt haben. Ich denke, eine Frau, die ist immer wieder gekommen und hat die dreckige Wäsche abgeholt und sauber und geglättet wieder zurückgebracht. Ich denke an andere Menschen, die haben gesagt, hey, wir gehen mit den Kindern etwas spazieren oder wir unternehmen mit ihnen etwas. Aber das waren alles Personen, die wir gekannt haben. Und wir waren nicht bereit, irgendjemand unsere Kinder hüten zu lassen, den wir nicht gekannt haben. Versteht ihr? Das sind alles Einflüsse. Und uns ist doch wichtig, dass diese Kinder eine Basis fürs Leben bekommen. Man delegiert in die Angebote für Kleinkinder, für Kinder. Man ist froh, wenn sie endlich in die Schule gehen. Versteht mich richtig, wir waren dann auch froh, wenn sie in die Schule gehen. Aber die ersten Jahre sind so entscheidend und was wir da sehen, ernten wir schon ab Kindergartenalter, bin ich fest überzeugt. Ob wir das Kind wirklich auch führen können. Und vielleicht sind die Sonntage auch ein Stück Erziehungsseminar. Denn wir hatten 2 Begriffe, die uns geleitet haben, in der ganzen Zeit, wo unsere Kinder zu Hause waren und auch bei den Enkeln, Liebe, bedingungslose Liebe und Konsequenz. Und ich habe Angst, dass heute die bedingungslose Liebe etwas aufgebläht ist auf Kosten der Konsequenz. Und wir müssen auch aufpassen, dass die Konsequenz nicht über der Liebe steht. Wenn ein Kind sich bedingungslos geliebt fühlt, dann mag es auch leiden, dass wir konsequent sind. Das gehört auch zur Liebe. Gott ist mit uns auch konsequent. Okay, das einfach mal dazu. Ja, und jetzt kommt noch etwas, ein Problem. Versteht ihr? Man delegiert dann zum Beispiel in die Kinderkrippe da, diese Blase, dieser Überdruck. Krippe, schreibe ich mal hin, ihr wisst, welche Krippe ich meine. Okay. Und jetzt kommt noch ein anderes Problem. Das ist die Delegation in die Gemeinde. Wenn ich Mann sage, wer ist Mann? Aber die Gefahr besteht doch, je nach Situation, in der wir sind, dass wir uns auch überfordert fühlen mit der geistlichen Prägung unserer Kinder. Nicht nur pädagogisch, sondern auch geistlich, die Liebe zu Jesus. Und dann kommst du am Abend fix und fertig nach Hause, das Kind ist auch fix und fertig von all den Erlebnissen, die es gemacht hat und nicht mal richtig erzählen kann darüber. Und man ist erschöpft, ist froh, wenn die Kinder endlich im Bett sind und ich meine Ruhe habe. Und ich meine mit der Delegation in der Gemeinde die Gefahr, dass wir der Gemeinde sozusagen wie die Hauptverantwortung übergeben für die geistliche Prägung unserer Kinder. Ich finde es wunderschön, dass wir genau heute Katrin dich verabschiedet haben, nach vielen Jahren, wo du dich in die Teens investiert hast, und ein Paar, der Michi und die Andrea, wo immer ihr seid, die sind jetzt, nicht schon aktiv, aber wunderschön, versteht ihr, da wird ein Dienst angeboten für unsere Kleinkinder, für die Babys, für die Kindergärten, Schulpflichtige bis hin zu den Teens, ist wunderschön. Und jetzt besteht aber die Gefahr durch den Überdruck, dass wir die ganze geistliche Verantwortung der Gemeinde abgeben. Diese Stunde am Sonntagmorgen, paff, da ist der Heilige Geist voll dran mit unseren Kindern. Und das klingt danach über die ganze Woche, versteht ihr? Und da kommt wieder der Sonntag, wieder so ein Schub, geistliche Prägung, und das hält dann auch wieder eine Woche. Und selber als Eltern ist die Versuchung groß, dass wir gar nicht die Mühe nehmen, um ihnen auch selber biblische Geschichten zu erzählen, mit ihnen zu beten, aus unserem Leben zu erzählen. Das ist so wichtig. Und denkt immer wieder daran, die Kinder, die werden von uns geprägt, ob wir das wollen oder nicht. Ich habe hier eine Umfrage, die vor ein paar Jahren gemacht worden ist, und ich glaube, die Werte sind heute immer noch ähnlich. Im Zusammenhang mit Prägung. Wer prägt mich? Wie viele Prozent der Jugendlichen der Gemeinde betrachten ihre Mutter als sehr christlich? Und mit christlich ist hier gemeint, leidenschaftlich mit Jesus unterwegs, brennend für ihn, vertrauend. Und sie haben erlebt, wie ihre Mutter schon riesige Herausforderungen bewältigt hat, weil sie Gott vertraut hat, auch wenn nicht für alles immer gleich eine Lösung aufgepoppt ist. 48%. Die Hälfte. Und jetzt kommen die Männer. 23%. Und wisst ihr, wenn ich das sehe, dann kommen mir die Tränen und dann weinen wir zusammen. Und das sind der Gemeinde, wohlverstanden. Das sind Eltern, die gehen in der Gemeinde ein und aus. Was ist denn da geschehen? Ich glaube, das ist eine Folge der Delegation der geistlichen Verantwortung an die Gemeinde. Camps, die sind super, Adonia Camps oder was auch immer, Jungschi, ist super. Aber das ist nicht das Gelbe vom Ei. Das ist ergänzend. Wie viele Prozent der Jugendlichen haben zu Hause entweder Familienandacht, Gebet oder 27%. Und am Sonntag geht man dann mit der Bibel in die Gemeinde. Wow! Ich kann euch das nicht genug ans Herz legen. Achtet darauf, dass ihr diejenigen von euch, die die Kinder noch prägen können, zu Hause haben, dass ihr mit ihnen Zeiten verbringt, wo ihr biblische Geschichten erzählt, wo ihr ihnen Jesus lieb macht, wo ihr mit ihnen betet, wo ihr Erfahrungen, geistliche Erfahrungen mit Gott macht, wo ihr eure Gebete erhört und ihr einander davon erzählen könnt, ist so entscheidend, dass eure Kinder die Bibel kennen. Wenn wir den Josua aufschlagen, dass die da blättern, und wir haben mit unseren Kindern über Jahre die Bibelbücher auswendig gelernt. Die ersten fünf sind ja ganz einfach, 1. Mose, 2. Mose, 3. Erfolgserlebnis, und dann kommen sie, und die haben später immer gewonnen bei so Wettbewerben, wo man einen Vers finden musste, zack, boing, Josua 24, 15, oder? Und das, einfach, dass sie so eine Leidenschaft entwickeln für die Bibel. Und sie haben mitgemacht. Wir hatten auch über viele Jahre einen Wochenvers, den wir auswendig gelernt haben. Und die Kinder konnten den aufsagen. Dann haben sie einen Batzen bekommen, weil wir gesagt haben, hey, super, wir haben Freude daran. Und die haben das mit Leidenschaft und Freude gemacht. Und das ist ein Schatz, der kommt uns später zugute. Das im Zusammenhang mit den Eltern. Ich will euch mit euch Josua 24 lesen. Jetzt kommt Josua 24. Und versteht ihr, dann gibt es die Menschen, die genieren sich, weil es nicht zack macht beim Aufschlagen. Und vielleicht macht es bei euch auch nicht zack. Aber dann sage ich, nehmt erst recht die Bibel mit und schlagt auf. Irgendwo muss man das ja lernen. Und schlagt auch zu Hause auf. Schlagen ist nicht das richtige Wort. Aufblättern. Ich will ja die Bibel nicht schlagen. Okay, Josua 24. Jetzt schauen wir miteinander ein paar Verse aus diesem Kapitel an. Und ich merke, ich muss etwas Gas geben, sonst ist der Martin nicht zufrieden. Josua 24. Jetzt stellt euch vor, Josua ist 110 Jahre alt. Und er steht hin als Großvater, vielleicht sogar als Urgroßvater. Und das ist für alle unter uns, die Enkelkinder haben oder Urenkel, ein Mutmacher, dass auch wir immer wieder hinstehen und sagen, ich übernehme Verantwortung für meine Familie, für mein Haus. Okay? Was Josua hier macht, ich muss euch das hier aufzeichnen. Ich nehme Grün. Grün ist so die Farbe des Lebens, des Frühlings. Josua sagt zuerst, erinnert euch. Erinnert euch. So. Ich lese nicht alles, aber so ein kleiner Ausschnitt. Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem, berief die Ältesten Israels, seine Häupter, seine Richter, seine Aufseher, und sie traten vor Gott. Okay? Und Josua sprach zu dem ganzen Volk, so spricht der Herr, der Gott Israels, jenseits des Stromes haben eure Väter vor Zeiten gewohnt, Terach, der Vater Abrahams, der Vater Nahors, sie dienten anderen Göttern. Und das sagt Gott. Und ich nahm euren Vater Abraham vom Jenseits des Stroms und ließ ihn im ganzen Land Kanaan umherziehen. Ich mehrte seine Nachkommen, gab ihm Isaak. Und dem Isaak gab ich Jakob und Esau. Dem Esau gab ich das Gebirge von Seir, es zu besitzen. Jakob aber und seine Söhne zogen nach Ägypten hinab. Und ich sandte Mose und Aaron und schlug Ägypten, so wie ich es unter ihnen getan habe. Danach führte ich euch heraus. Ich führte eure Väter aus Ägypten. Ich werde etwas leidenschaftlich. Josua erzählt von der Vergangenheit, von den letzten Generationen und sagt immer wieder, Gott hat das gemacht. Er hat das gemacht. Wo wir heute stehen, ist alleine sein Verdienst. Er hat Gott verherrlicht bei den nachfolgenden Generationen. Er hat aus seinem Leben erzählt und gesagt, erinnert euch daran. Die haben zum Teil diese Geschichte gewusst oder noch nicht gewusst. Darum geht es. Was hat Gott in unserem Leben getan? Und jetzt kommt er zu einer Herausforderung. Der 110 Jahre alte Josua, der fordert sie zu einer Entscheidung heraus. Entscheiden. Denn was nützt es uns, wenn wir wissen, wie gut Gott ist und wie er uns bis heute geführt und bewahrt hat, wenn das nicht zu einer Entscheidung führt? Ganz konkret. Und jetzt kommen wir zu Versen, die die sind so bekannt, dass ich davon ausgehe, die meisten von euch kennen sie. 14 und 15. Die Konsequenz aus allem, was er jetzt erzählt hat, wie Gott gewirkt hat, so fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Aufrichtigkeit und Treue. Tut die Götter weg, denen eure Väter jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben. Dient dem Herrn. Ist es übel in euren Augen, dem Herrn zu dienen, dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stroms waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Mit 110 Jahren diese Entscheidung, bis an mein Lebensende, wir wollen den Herrn dienen. Denn das hat direkten Einfluss auf die nächsten Generationen. Ihr habt das ja gesehen vorhin, wir sind jetzt bei Versen 14 und 15, wie das, wer die Kinder prägt, wenn die einen Vater als Waschlappen haben, versteht mich richtig? Bei dem sie, ja, irgendwie ist er schon fromm und so, aber er schaukelt sich so durchs Leben und easy peasy und lebt ja nur für seinen Beruf und hat gar keine Zeit für uns. Da sind wir gefördert. Entweder wir haben Familie und wir investieren uns geistlich oder wir haben keine Familie. Denn das ist unser nächstes Missionsfeld. Margit und ich haben uns entschieden, als wir pensioniert wurden, wo setzen wir unsere Prioritäten? Priorität 1, das ist unsere Beziehung zu Jesus, zum dreieinigen Gott. Priorität 2 ist unsere Ehe, denn damit steht und fällt unendlich viel. Und Priorität 3 sind unsere Kinder, unsere Großkinder. Und seit ein paar Monaten beten wir schon jetzt für die noch später folgende Generation. Urgroßkinder, Ururgroßkinder. Denn es geht nicht nur um nach uns die Sintflut, versteht ihr, nach uns die Wiederkunft. Sondern dass wir Generationen prägen können, wann immer Jesus wiederkommt, dass wir bereit sind dazu. Und ich habe da noch eine Statistik. Versteht ihr den Einfluss für den Glauben? Und es steht hier wieder, eigentlich sind es die Eltern, die am meisten prägen. Wir kommen nicht darum herum. Die Mütter etwas mehr als die Väter. Und dann kommt irgendwo der Pfarrer, die Großeltern. Und dann kommen die Gemeindeangebote. Marjorie Thompson hat einmal gesagt, bei aller spezialisierten Ausbildung stellen Profis in der Kirche fest, wenn ein Kind keine grundlegende Pflege des Glaubens zu Hause erfährt, haben selbst die besten Lehrer und Lehrpläne nur eine minimale Wirkung. Eine Stunde pro Woche kann einfach nicht mit der täglichen Erfahrung mithalten, was die Prägung der Persönlichkeit betrifft. Genau darum geht es bei Orange. Orange, das sind zwei Farben, die verschmelzen. Gelb für die Gemeinde und rot für die Familie. Und dass die Familie, welche vor Gott die Hauptverantwortung trägt für die Erziehung der Kinder und für eine Prägung, die geistlich ist, von der Gemeinde unterstützt wird, in einer Form, dass die Eltern ermutigt werden, ihre Erziehungsverantwortung noch mehr, noch besser, noch klarer wahrzunehmen. Das heißt, das Kinderangebot in der Gemeinde ist nicht nur da für die Kinder, sondern noch viel mehr für die Eltern. Und dass wir in die Eltern investieren, dem sagt man Synergie. Ein Pferd zieht eine Tonne. Zwei Pferde ziehen einzeln zwei Tonnen. Zwei Pferde gemeinsam ziehen 7 Tonnen. Das ist Synergie. Aber sie müssen in die gleiche Richtung ziehen. Sonst ist alles nichts. Und darum geht es an den nächsten Sonntagen. Jetzt kommt noch das Letzte. Entscheiden und festmachen. Das gibt so wie eine Spirale. Es geht hier weiter in Josua. So, also wir haben hier diese wunderschöne Spirale und die geht dann an die nächste Generation weiter. festmachen. Ich weiß nicht, wie viele Entscheidungen ihr schon getroffen habt und die sind dann wieder so halbpatzig oder überhaupt nicht, habt ihr sie umgesetzt. Schaut mal Verse 25 bis 27. Und Josua schloss einen Bund für das Volk an diesem Tag und setzte ihm Ordnung und Recht in Sichem fest. Und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes und er nahm einen großen Stein, richtete ihn dort auf unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn steht. Und Josua sagte zum ganzen Volk, dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein. Er hat alle Worte des Herrn gehört, die er mit uns geredet hat. Und er soll Zeuge gegen euch sein, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. Und Josua entließ das Volk, jedes in sein Erbteil. Wisst ihr, ohne dass wir etwas festmachen, nützt die schönste Erinnerung und die beste Entscheidung nichts. Und darum will ich auch heute mit euch etwas festmachen. Ich habe hier Steine. Unser Nachbar gräbt unter seine Garage ein Kellerstockwerk aus und da ist der typische Sandstein der Region, wo wir wohnen, Lutzenberg. Und ich habe die aus seiner Mulde holen dürfen. Ich habe ihm erzählt, was ich damit mache. Und das sind Steine, die haben jetzt alles gehört, was wir miteinander angeschaut haben. So hat Josua gesagt, es ist ein Stein, der hat alles gehört, der ist Zeuge. Der ist Zeuge. Und ich fördere euch heraus, zuallererst die Väter, die Großväter, die Urgroßväter, überhaupt die Männer, dass ihr eure geistliche Verantwortung ganz neu wahrnimmt. Ihr dürft anschließend nach vorne kommen und euch einen Stein nehmen, sozusagen als Zeugen. Das will ich. Vielleicht habt ihr das heute zum ersten Mal gehört, wow, das sollte ich noch recht zulegen. Das tut mir enorm leid. Das sind das andere, wenn ihr zurückschaut und sagt, da sind Dinge schiefgelaufen, die kann ich nicht mehr rückgängig machen. Aber mit der Hilfe Gottes ist es möglich, dass er mit euch eine neue Geschichte schreibt. Bei ihm ist es nie zu spät. Und interessant ist, wie er sogar falsche Wege, die wir gegangen sind, Dinge, die wir vernachlässigt haben, nachträglich so in unsere Biografie einbauen kann, dass wir daran sogar geistlich wachsen. Aber das Entscheidende ist, dass wir das festmachen mit ihm und sagen, und von jetzt an will ich. Und da gibt es die anderen von euch, die denken, ja, mir geht es eigentlich gut, Volk Israel, wieder zurück im verheißene Land, ihre Häuser gebaut, alles perfekt. Und genau sie fördert Josua auch heraus und sagt, hey, passt auf, dass ihr Gott nicht vergesst, es geht euch so gut und umso mehr braucht ihr ihn. Vielleicht kommt ihr auch als Ehepaar nach vorne und nehmt euch einen Stein. Ich lade euch dazu ein oder als Single, dass ihr sagt, auch ich will in kommende Generationen investieren, denn das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe auch für uns als Gemeinde.